Ich versuche, meine Erfahrungen in Bezug zu bringen zu dem, was heute ist, und an der einen oder anderen Stelle zu sagen, wir können nicht nur reden, wir müssen reden, wir müssen weiterreden, selbstverständlich, wir müssen aber über das Reden hinauskommen und etwas tun, ganz konkret tun.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 115. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Freigeistern-Gespräch mit dem Journalisten und Sachbuchautor Hermann Finke. Dieses Novembergespräch ist zugleich das letzte Gespräch in dem bald vergangenen Jahr 2025. Und so viel vorweg, ich hätte mir keinen intensiveren, wichtigeren, wegweisenderen Abschluss wünschen können. In der letzten Freigeistern-Folge Frei fliegen, lesen und lesen lassen hatte ich das neue Buch von Hermann Finke vorgestellt. Falls ihr es noch nicht gehört habt, ihr könnt es natürlich sehr gern nachhören. Der Titel ist Entscheidet euch, eine Flugschrift. Das Buch ist gerade im Metropolverlag erschienen für Jugendliche ab 16 Jahren. Entscheidungsgeistern heißt darum diese 115. Freigeistern-Folge. Entscheidet euch, ist der aktuell wohl dringlichste Auftrag an uns alle, denn wir müssen und können uns entscheiden. Jede Stimme zählt. Darüber werden Hermann Finke und ich gleich sprechen. Hermann Finke wurde 1940 im Emsland geboren. Er ist Journalist und Autor. Er war Redakteur bei Zeitungen und beim NDR in Hamburg. Außerdem ARD-Fernost-Korrespondent in Japan, USA-Korrespondent in Washington, Leiter des ARD-Studios Berlin, Programmdirektor bei Radio Bremen und von 2000 bis 2006 Sonderkorrespondent für Ostmitteleuropa. Außerdem hat er viele, viele Bücher geschrieben, vor allen Dingen und ganz besonders für und an ein jugendliches Publikum. Ihr könntet ihn zum Beispiel kennen aus seinem ersten Jugendsachbuch über Karl von Ossietzky mit einem Vorwort von Willy Brandt. Dieses Buch ist 1978 im Cecilie Dressler Verlag erschienen, später dann als Taschenbuch bei Ravensburger. Oder ihr kennt das kurze Leben der Sophie Scholl, die erste Biografie für Jugendliche über die Widerstandskämpferin und Mitbegründerin der Weißen Rose, 1980 ebenfalls, wie die meisten Bücher von Hermann Finke, jedenfalls die Jugendbücher bei Ravensburger erschienen. Für diese Lebensgeschichte für LeserInnen ab 14 Jahren wurde Hermann Finke 1981 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. In der Jurybegründung heißt es unter anderem, Hermann Finke versteht es, sich weit mehr als Herausgeber zu empfinden, denn als Autor. Seine Person bleibt im Hintergrund, in dienender Funktion. Sachkundig setzt er dort bisher unbekanntes, authentisches Material wie ein Puzzle zusammen und kommentiert nur da, wo eine Überleitung das Verständnis erleichtert. Neben mir auf meinem Tisch liegt ein ganzer Stapel an Büchern von Hermann Finke, darunter auch die großformatigen Dokumentationen mit vielen Biografien und Abbildungen über das Dritte Reich, erschienen 2005, die DDR aus dem Jahr 2008 und die Bundesrepublik 2009 erschienen. Hermann Finke hat über den Widerstand im Dritten Reich geschrieben, über die Weiße Rose und die Rote Kapelle. Von ihm ist Wunden, die nie ganz verheilten. Das Dritte Reich in der Erinnerung von Zeitzeugen, 2010 erschienen, und gegen den Strom der Unfreiheit. Zeitzeugen der DDR erinnern sich. Dieses Buch erschien 2013. Zusammen mit seiner Tochter Kira Finke hat er Zivilcourage 2.0 geschrieben, außerdem über den Atombombenabwurf auf Hiroshima. Für seine Bücher hat er immer mit Menschen gesprochen, denn er hat die Verbindung zwischen Geschichte und Geschichten aufgespürt. Die Menschen wollten erzählen, ist eine Erfahrung, die er gemacht hat und nun schreibend weitergibt. Hermann Finke engagiert sich außerdem bei Bürgerinitiativen. Er ist unter anderem Mitglied des Vereins gegen das Vergessen für Demokratie und in dem Zusammenhang bei der AG Ost aktiv. Seine Überzeugung, wir müssen jetzt etwas tun. Geboren und aufgewachsen ist er im Emsland. 1933 wurde dort das Konzentrationslager Bürgermoor errichtet. Die politischen, vor allem kommunistischen Häftlinge nannten sich Moorsoldaten. Ihr Widerstandslied wurde weltberühmt. Ich erinnere mich, dass wir es im Musikunterricht gesungen haben, sicher mit viel Inbrunst und nicht wissend, worum es da eigentlich geht. Die erste Strophe des Gedichts von Johann Esser und Wolfgang Langhoff kennen einige von euch vielleicht auch. Ich lese mal vor. Wohin auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum, Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Und dann der nur wirklich berühmte Refrain, wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Hermann Finke wird auch davon erzählen. Bevor wir aber losreden, liest er für euch das Freigeistern-Auftaktgedicht.
Hier ist Hermann Finke. Ich lese jetzt ein Gedicht von Gerhard Zwerenz, ein Schriftsteller, den ich beruflich einige Male getroffen habe. Die Überschrift dieses Gedichtes heißt Aspekte. Emsland, Stille und Weite. Bedeutung? Keine oder so viel wie ein Tagtraum. Durchgefahren mehrere Male. Unendliche Straßen. Wohin? Zum Nordmeerstrand. Wohin? Von der Nordmeerküste zum Rhein zurück. Wohin? Sonne im Westen, Sonne im Osten. Nebel und Regen und Wasser und nasses Laub. Die Mittagspause. Ems, Emsland, emsiges Land, Moor. Das Lied. Zurückgelehnt in Liegesitze. Die Pause. Das Moorsoldatenlied. Erinnerungen zwischen Tagespensum 600 Kilometer, Stille, Tagtraum, Erinnerungen, nasses Laub unter den Reifen.
Vielen Dank, lieber Hermann, und herzlich willkommen bei Freigeistern. Wie schön, dass du heute hier bist.
Schönen Dank auch, dass wir miteinander reden können.
Wir hatten ja drüber gesprochen, direkt mit dem Freigeistern-Fragebogen an. Die erste Frage ist ganz naheliegend oder auch nicht. Warst du als Kind ein Vielleser oder eher das Gegenteil?
Eher das Gegenteil, Christina, also oder genau das Gegenteil. Also ich war kein Vielleser, sondern es gab bei uns zu Hause eigentlich nur zwei Bücher, wenn ich mich richtig erinnere. Ein Gebet- und Gesangsbuch, mit dem man in die Kirche ging, und die Bibel war da. Und ansonsten spielten Bücher überhaupt keine Rolle. Also ich bin ja aufgewachsen in einem Dorf in Rehde an der Ems, das ist im Nordwesten Deutschlands, und ein katholisches Elternhaus. Mein Vater war Bauarbeiter. Unsere Mutter eine fromme, kluge, starke Persönlichkeit, die insgesamt 8 Kinder oder 9 Kinder zur Welt gebracht. Mein ältester Bruder ist bei Kriegsende noch ums Leben gekommen Und die Nachkriegsjahre waren eben auch armselige Jahre. Also ich will jetzt nicht viel über Hunger reden, aber ich will doch sagen, dass an manchen Abenden wir, meine Geschwister und ich, hungrig ins Bett gegangen sind. Es war eine armselige Zeit und ärmliche Verhältnisse und Bücher spielten in diesem Umfeld keine Rolle.
Gab es sowas wie ein Lieblingsbuch deiner Kindheit?
Es gab eins, ich muss natürlich in meinem Gedächtnis immer kramen, Christine, um etwas zu finden. Aber ich habe etwas gefunden, die Abenteuer des Huckleberry Finn von Mark Twain. Das war ein Buch, das mich sehr beeindruckt hat. Und der Mut des Jungen hat mich beschäftigt, der um sein Leben gekämpft hat und der einfach versucht hat, sich durchzusetzen in einer zum Teil auch feindlichen Umwelt. Dann gab es ein paar Karl-May-Bücher, aber die haben keine so große Rolle gespielt. Und mit 13 bin ich ins Internat nach Holland gekommen. Ich will auch gerne bekennen, ich wollte eigentlich Missionar werden, hatte einen riesen Fernweh und dachte, ich würde eines Tages in Papua-Neuguinea landen. Und in ein Internat, das war ein Kloster in der Nähe von Henschede in Glanerbrück. Und da spielten natürlich die Bücher, also die weltlichen Bücher, keine so große Rolle mehr. Und da waren es dann in erster Linie ja wieder die Gebetbücher.
Nochmal zurück vielleicht in die Kindheit oder auch Jugend. Gibt es ein Buch, das dich nachhaltig erschreckt hat?
Kein Buch, offen gesagt, sondern es waren eher Schriften, also Schriften, die mit dem katholischen Glauben zu tun hatten. Und zwar, der katholische Glaube, muss man vielleicht erklären, da gibt es ja eben ja die Erzählungen von lässlichen Sünden, von Todsünden, von der Erbsünde, Drohung mit der Hölle, den Zwang, diese Sünden auch zu beichten. Man musste also dem Priester im Beichtstuhl durch dieses Holzgitter dann die Sünden beichten, bevor er dann eben seinen Satz sagen konnte, Ego te absolvo, ich befreie dich jetzt von diesen Sünden, die Sünden sind jetzt ungeschehen. Und ich hätte jetzt fast gesagt, du kannst weiter sünden. Das hat er natürlich nicht gesagt, sondern er hat gesagt, also bitte Reue bekennen und so weiter. Und das hat, ja, was hat das bei mir hinterlassen? Also natürlich auch Ängste vor dieser Hölle, das war also Alltag. Und diese Ängste haben mich lange begleitet, muss ich einfach zugeben. Also erst als erwachsener Mensch habe ich mich von diesen Ängsten befreien können. Aber die Prägungen sind natürlich geblieben. Aber es waren nicht nur negative Prägungen, das will ich fairerweise dazu sagen. Also einmal diese Ängste, ja, die haben mich auch ein Stück weit lange begleitet. Aber dann gleichzeitig eben auch das, was an Gutem im christlichen Glauben steckt, also die Bibel, die Bergpredigt und so weiter. Da sind natürlich auch sehr, sehr viele soziale Komponente drin, die eben auch für mein Leben wichtig waren. Mhm.
Du hättest, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wie du das gerade geschildert hast, im Beichtstuhl, diese, ist ja auch ein Abhängigkeitsverhältnis größten Ausmaßes und auch dieses, jemand schaut mir ständig in den Kopf, du hättest auch verstummen können, das hast du zu unser aller großem Glück nicht gemacht. Jetzt springen wir mal ins Hier und Heute. Was ist dein aktuelles Lieblingsbuch?
Es ist ein Buch, was nicht ganz neu auf dem Markt ist, sondern schon länger da ist. Du bist vielleicht überrascht, Oskar Maria Graf, Unruhe um einen Friedfertigen. Das ist 1975 in München erschienen. Ich habe es damals nach meiner Erinnerung auch gelesen und es gab kürzlich eine Fernsehdokumentation zu diesem Buch. Und dieses Buch finde ich wunderbar. Also einmal von der Sprache her. Oskar Maria Graf hat eine Schreibe am Leibe, ich glaube, die gibt es heute gar nicht mehr. Er kann mit seinen Sätzen, Nuancen im zwischenmenschlichen Bereich beschreiben, ja, das ist eine ganz hohe Kunst, also eine Persönlichkeit so plastisch darzustellen. Es geht um einen jüdischen Schuster, der sich in einem bayerischen Dorf niederlässt und dort also eine Epoche miterlebt, also die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg bis zur Machtergreifung durch die Nationalsozialisten 1933. Und er beschreibt Zeitgeschichte, ohne abstrakt zu werden. Das hat alles mit Menschen zu tun. Und dieses Buch ist etwas, ich könnte jetzt auch lange über Oskar Maria Graf reden, aber das Buch selbst ist einfach ein schriftstellerisches Dokument, was in diese Zeit führt und was eben mit Faschismus, wie wir heute vielleicht manchmal etwas zu schnell sagen, aber dort doch sehr viel zu tun hat, wie eben in den Menschen bestimmte Verhaltensweisen angelegt bzw. tradiert werden, die dann dazu führen, dass eben eine Clique von Verbrechern die Macht ergreift in Deutschland und dann eben dieses nationalsozialistische Regime dann aufbaut mit Millionen von Toten. Also das wird bei der Lektüre klar. Und Oskar Maria Graf ist ja rechtzeitig vor den Nazis nach New York geflohen. Ich habe irgendwann gelesen, dass er dort nicht besonders glücklich geworden ist und in Amerika auch gestorben ist. Aber dieses eine Buch, das ist mein Lieblingsbuch, was ich zurzeit zum zweiten Mal lese, mit großem Vergnügen auch lese.
Welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
Es gibt ein Buch, was wirklich noch schwer auf meinem Schreibtisch lastet, und zwar das Buch von Mustafa Süleyman, »The Coming Wave«. Künstliche Intelligenz, Macht und das größte Dilemma des 21. Jahrhunderts ist im vergangenen Jahr 2024 erschienen in München. Und dieses Buch handelt eben von diesem großen Feld der KI, wie es manchmal abgekürzt gesagt wird, also künstliche Intelligenz. Und was macht diese künstliche Intelligenz mit uns? Und ich habe die ersten Kapitel gelesen und habe gemerkt, nach jedem Kapitel brauche ich einfach Zeit. Ich kann nicht einfach weiterlesen, das nächste Kapitel angehen, sondern ich muss einfach das vor meinem Erfahrungshorizont sortieren, muss gucken, was bedeutet das denn alles und was ich da mitbekommen habe von diesen ersten Kapiteln, ist einfach die Einsicht, es wird sich ganz vieles ändern. Wir werden uns wahrscheinlich ändern müssen in den kommenden Jahrzehnten. Ich selbst werde das dann nicht mehr erleben, dann aufgrund meines Alters. Aber es kommt auf uns Menschen, auf die Menschheit kann man sagen, etwas zu, was nochmal eine ganz tiefgreifende Veränderung beinhaltet. Wie weit das sozusagen auch in die Existenz der Menschheit geht, vermag ich gar nicht zu beurteilen. Ich will nur sagen, ich glaube, das Nachdenken darüber müssen wir uns leisten, also zeitlich leisten. Ich hoffe, dass ich nochmal dazu komme, es weiterzulesen. Aber vielleicht habe ich den Grundgedanken mit den ersten Kapiteln begriffen. Und es gibt natürlich auch viele Aufsätze dazu, sodass man dieses Thema auch weiter verfolgen kann.
Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes?
Die erste Zeile meines Lieblingsgedichtes lautet: Emsland, Stille und Weite, Bedeutung keine oder ein Tagtraum.
Wie schön. Von welcher Illustratorin, welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen?
Christine, die Frage kann ich nicht beantworten, weil ich ganz offen gestanden überhaupt nicht das Bedürfnis habe, von irgendjemandem porträtiert zu werden. Das ist in meiner Vorstellung kommt das gar nicht vor. Porträtiert kann man natürlich auch sagen, fotografiert zu werden. Das geschieht natürlich bei den Lesungen, bei den Veranstaltungen, die ich mache. Aber dass da jemand sitzt und ich müsste da auf dem Stuhl so eine Dreiviertelstunde oder vielleicht sogar länger sitzen und jemand zeichnet mich, porträtiert mich, versucht mich zu zeichnen. Ich weiß nicht, ob das schon mal geschehen ist. Kann sein, dass es mal jemand versucht hat, aber dann nicht sozusagen mit Auftrag oder mit direkter Billigung von meiner Seite. Kann ich also gar nicht beantworten.
Wie sieht's mit der nächsten Frage aus? Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein?
Habe ich überlegt. Die Antwort ist Caroline Emke. Es ist eine Publizistin und ich war dabei, als sie in Frankfurt den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen hat. Da war ich in Frankfurt dabei und da hat sie eine sehr beeindruckende Dankesrede gehalten. Es wurde dann natürlich auch über sie gesprochen, über ihr Werk und über ihr Leben. Sie ist ja regelmäßig in der Süddeutschen Zeitung auch vertreten, wird interviewt und geht viele Gegenwartsfragen in einer Art und Weise an, die nicht so von oben herab ist, sondern nicht so dozierend daherkommt, sondern eben auf, ja, wie soll ich sagen, auf der Ebene der, auf der Höhe der Probleme. Und insofern beeindruckt sie mich und vielleicht wäre es schade, wenn sie nur mich als Hörer hätte, aber auf der anderen Seite würde ich, wenn ein solches Angebot bestünde, würde ich sagen, okay, gerne.
Und ihr hättet euch bestimmt viel zu sagen, beide, in beide Richtungen.
Ich vermute, wir würden schon ins Reden kommen.
Ja,
genau.
Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
Du meinst das schlechte Gewissen, oder dass ich etwas...
ein Vergnügen, das man eigentlich sich verkneifen sollte.
Also lesen, konsumieren sozusagen, um so ein bisschen abzulenken. Und wenn das mit dem Begriff, den ich gar nicht kannte, gemeint ist, dann kann ich also im Buchbereich, kann ich auch nichts erwähnen. Also wo ich ein schlechtes Gewissen manchmal habe, ich sehe ganz gerne Wildwestfilme. Da zieht meine Frau mich manchmal aus. Du als Pazifist guckst dir diese Gewaltfilme an. Und ich könnte jetzt erklären, sagen, das hat mit der schönen Landschaft, die mich sehr beeindruckt hat. Ich habe 1975 die erste Amerika-Reise von Küste zu Küste gemacht und wieder zurück. Also von der Ostküste zur Westküste und wieder an die Ostküste zurück. Und habe diese Landschaft zum Beispiel in Texas, also in Texas mit, und in Amerika muss man ja auf den Autobahnen nicht mit dem Auto rasen, sondern man darf nur eine bestimmte Geschwindigkeit fahren. Und da habe ich manchmal gedacht, ich sitze im Breitbandkino. Also der Himmel über Texas, etwas Wunderbares, wo man dann auch beim Autofahren einfach mal nach oben gucken kann oder zur Seite gucken kann in diese Landschaft und diese amerikanische Landschaft. Es ist ein wunderschönes Land. Andere Länder wie Japan und wo ich gelebt habe, haben mich auch sehr beeindruckt. Aber dieses Amerika ist von der Landschaft, zurzeit wird es ja elendig regiert von diesem Herrn da im Weißen Haus, dessen Namen ich gar nicht nennen mag. Dieses Land ist wunderschön, dieses Amerika ist wirklich schön und hat einen ganz anderen Präsidenten verdient als eben diesen, der da gerade sitzt und mit einer Gang sozusagen das Land umkrempelt und vielleicht sogar den Rest der Welt auch eines Tages umkrempeln wird.
Weißt du, was ich merke, Hermann? Wenn ich dir so zuhöre, das ist so unglaublich, wohin deine Gedanken führen. Es ist ein unglaubliches Vergnügen. Ich möchte eigentlich nur noch zuhören und dann komme ich da mit meinen Fragebogenfragen um die Ecke. Aber drei sind's noch. Welche Kinderbuchfigur, ich zieh's jetzt nämlich trotzdem durch, brauchen wir heute ganz besonders und warum?
Ich komme auf die Figuren, ich benenne sie jetzt einfach mal auch Figuren, die mich sehr beschäftigt haben, eigentlich seit Jahrzehnten schon beschäftigt haben. Und dann nenne ich an erster Stelle Sophie Scholl, an zweiter Stelle Cato Bontis van Beek. Sophie Scholl kennt, glaube ich, jeder und jeder von den Jugendlichen, vielleicht die Kinder auch schon. Ich merke, wenn ich in Schulen lese, wenn ich den Namen Sophie Scholl erwähne, dann gucken die Kinder gleich mit großen Augen und wissen schon ein Stück weit Bescheid. Aber bei Cato ist es natürlich ganz anders. Rote Kapelle Berlin, Widerstandskämpferin, genauso mutig wie Sophie Scholl. Und natürlich im Kalten Krieg sozusagen Opfer geworden, wie die anderen Anhänger dieser Roten Kapelle in Berlin. Da will ich vielleicht, wenn ich darf, ich darf nicht zu lang reden, aber
doch, bitte,
einen Satz dazu sagen. Ja. Rote Kapelle ist eine der größten Widerstandsorganisationen gewesen, mit dem höchsten Frauenanteil. Und es waren sehr, sehr mutige Frauen. Und als dritte Person will ich Pippi Langstrumpf nennen, einfach mit ihrer, ja, mit ihrem Mut und mit ihrer Keckheit. Auch das ist heute wichtig, weil manche Jugend ja vielleicht mit dem gesenkten Kopf eben auf dieses besagte Gerät gucken und vielleicht manchmal dann doch über, ja, bestimmte andere Menschen, andere Beispiele nachdenken könnten. Und es sind Kinder und Jugendliche, die ich nenne, die gelernt haben, in ihrem, vielleicht von Kindheit an schon, zu begreifen, was ist in ihrem Leben wichtig, was ist unwichtig, was ist wesentlich, was ist unwesentlich. Das halte ich für ganz wichtig. Das sage ich übrigens bei meinen Lesungen auch immer. Oder die Lyrikerin Ilse Eichinger, die österreichische Lyrikerin, hat in einem Interview mit mir gesagt, auf die Frage, was können Jugendliche heute zum Beispiel von den Geschwistern Scholl lernen, da antwortete Eichinger wörtlich, sich nicht anpassen lassen, die kleinen Träume vergessen, damit die großen Träume nicht vergessen werden, sich noch weniger denn je anpassen lassen an diese Welt, die sie, die also die Jugend, immer deutlicher zur Verzweiflung treibt, gerade die Jugend. Also, und Sophie Scholl, wenn ich noch ein Zitat anfügen darf von Sophie Scholl, ein schönes Zitat aus dem Tagebuch, als sie schon im Widerstand war. Ein Zitat, was eben auch mich sehr immer wieder beeindruckendes Verhältnis zur Natur darstellt. Ich lese es einfach mal kurz vor. Zitat: Heute Abend, als ich aus dem allgemeinen lustigen Trubel geschwind aufschaute, sah ich durchs Fenster den Abendhimmel, durch die kahlen Bäume den gelben Horizont. Da fiel mir plötzlich ein, dass Karfreitag war. Der so seltsam ferne, gleichgültige Himmel machte mich traurig. Oder die öde, lachenden Menschen, die so beziehungslos zu dem Himmel waren. Ich kam mir wie ausgeschlossen vor, von der lustigen Gesellschaft und von dem unbeteiligten Himmel. Ich fürchte, ich gewöhne mich allmählich ein. Ich werde mich zusammennehmen. Das Lesen abends wird mir dabei helfen. Zitat Ende.
Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
Du wirst überrascht sein, Christine. Ich habe mir darüber gelegentlich mal Gedanken mache, wenn ich das machen würde. Ob ich das machen werde, weiß ich nicht. Aber wenn ich das machen würde, würde ich den Titel wählen Intensivstationen mit Bindestrich oder Intensivstationen eines Journalisten. Und ich will erklärend dazu sagen, weshalb ich einen solchen Titel wähle. Ich habe immer gerne gearbeitet, musste um vieles kämpfen, was ich erreichen wollte, und nichts ist mir in den Schoß gefallen. Du kennst mich ein bisschen, ich glaube, dass du das weißt und dass es so gewesen ist. Und ich bin dankbar für die vielen großartigen, mutigen, klugen und engagierten Menschen, die ich mit oder auch ohne Mikrofon kennenlernen durfte. Und das war, das sage ich in meinen Lesungen, fast jedes Mal, wenn ich vor Schulklassen stehe, dieses Kennenlernen dieser Menschen, das ist das eigentliche Honorar für die Radiofischer gewesen, aber vor allen Dingen auch für die Bücher, vor allen Dingen auch für die Jugendbücher über Sophie Scholl, über Kathurm und Tis van Beek und andere mehr.
Die können einen anstecken, diese Menschen, sie können Vorbilder sein. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach denn unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
Das ist, wenn Politiker diesen Satz sagen, das ist eine schwierige Frage, dann wollen sie immer noch mal etwas nachdenken über ihre Antwort, was sie denn darauf antworten. Ich würde einen Lyriker, einen Schriftsteller, einen Dramatiker nennen, den viele gar nicht kennen, und zwar Georgi Gospodinov. Das ist ein bulgarischer Schriftsteller, ein Mensch, der schreibt. Und ich habe von ihm einen Text in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen. Da hat er eine Rede in Sofia, in Bulgarien, der Hauptstadt, gehalten. Und dieser Text hat mich so berührt mit einer Sprache, wo er Vergangenheit, Gegenwart sprachlich so erfassen kann, dass ich mir dachte, bei dieser Frage, wenn der ein Buch, ein Kinderbuch oder ein Jugendbuch schreiben würde, das würde ein großer Erfolg werden und er würde mit Sicherheit auch noch bekannter werden, als er ist. Also er kommt bei uns in den großen Zeitungen, in den Feuilletons gelegentlich vor, nicht sehr, sehr häufig, wird aber verstärkt wahrgenommen. Und ja, also von daher vielleicht doch Georgi Gospodinov, das Jugendbuch, vielleicht hört er uns und sagt, ich mache mich jetzt gleich an die Arbeit.
Ich habe dich ja genauso kennengelernt, lesend nämlich und zunächst völlig einseitig. Du hast es 1980 die erste Biografie über Sophie Scholl veröffentlicht, speziell für ein junges Publikum. Und ich habe das kurze Leben der Sophie Scholl als 13-Jährige gelesen. Ich kann nur sagen, es hat mein Leben wirklich verändert. Genau das, was du vorher schon gesagt hast, so der Mut, die Genauigkeit, auch so eine Haltung zu haben, einen inneren Kompass und das Leben nicht nur aufs Spiel zu setzen, sondern hinzugeben für das, was man, wo man eben nicht verhandeln kann. Über sowas schreibst du oft. Es ist, glaube ich, ein Thema, was sich bei dir durchzieht. Vielleicht so dieses, was zeichnet eigentlich diese Menschen aus? Hast du was gefunden bei all den vielen Biografien, die du geschrieben hast, wo du sagst, da gibt's was, was uns dann auch heute vielleicht ermutigen und ja auch prägen und vielleicht sogar leiten kann?
Mich haben besonders Menschen beeindruckt, die nicht ausschließlich oder überhaupt um sich selbst kreisen. Also immer diese Egomanie entwickeln und erstmal lang und breit über sich selbst sprechen, sondern die den Blick für die anderen haben, die einfach mitbekommen, was um sie herum passiert. Also Menschen, die begriffen haben, ich will das erstmal wissen, was um mich herum passiert. Zweitens, gibt es da etwas, wo ich mich ein wenig einklinken kann? Man muss ja nicht gleich sozusagen den Werkzeugkasten hervorholen, sondern überlegen, was passiert da gerade um mich herum? Wenn ich zum Beispiel auf einem Bahnhof bin, ich war jetzt gerade in Berlin wieder, und ich sehe am Morgen, wenn ich auf meinen Zug warte, ich sehe da in einer Ecke einen Obdachlosen. Ich kann darin eigentlich nicht vorbeigehen. Und ich halte, dass diese Gesellschaft das so ertragen kann. Und ich bin ja ein Teil dieser Gesellschaft, der da auch dann einfach irgendwann, ich habe jemandem dann etwas Geld in die Hand gedrückt, aber das ist natürlich auch eigentlich eher eine, um das schlechte Gewissen zu beruhigen. Aber es ist doch eigentlich schrecklich, dass unsere Gesellschaft solche Bilder einfach toleriert hinnimmt. Wir sind so reich und in diesem Bahnhof, in diesem Berliner Bahnhof ist so viel an Gütern versammelt, dass man also diese wenigen Menschen sofort damit glücklich machen könnte, wenigstens für einen Tag oder so etwas. Also diese Art von Mitmenschlichkeit. Ich habe bei einem Buch über den Offizier Wilhelm Hosenfeld, der in Warschau andere Menschen, jüdische Menschen und andere Menschen gerettet hat, als Leiter, als Wehrmachtsoffizier, Leiter einer Sportschule, habe ich als Titel gewählt, ich sehe immer den Menschen vor mir. Also der war ein Nazi. Der war im Nationalsozialistischen Lehrerbund und sollte dann in einer polnischen Stadt, als der Überfall auf Polen stattgefunden hatte, die Kriegsgefangenen betreuen und hat dann gesagt, ja, die müssen doch Essen haben, die müssen doch eine warme Stube haben. Und dann hat er eine Fabrik gefunden, hat dort Öfen aufgestellt, hat seine Soldaten losgeschickt, holt von den Äckern Kartoffeln und so weiter und die Leute müssen was zu essen haben. Der hatte einfach diesen, ich sage jetzt mal auch, positiven katholischen Reflex in sich und hat gesagt, für die müssen wir sorgen. Und diese Erlebnisse dort, weil er die Augen aufgemacht hat, was mit den Juden geschieht. Wenn die Partisanen einen Deutschen umgebracht hatten, dann wurden eben Dutzende von Polen ermordet. Das hat er mitgekriegt und dann wurde er zu einem Menschenfreund, also in der Uniform eines Wehrmachtsoffiziers. Diese Art von Wahrnehmung dessen, was um uns herum passiert, die wünschte ich mir mehr Wahrnehmung in einem ganz breiten Sinne. Ich könnte jetzt darüber reden, wie unterentwickelt zum Teil in meinen Augen die Wahrnehmung dessen ist, was gerade politisch und auch sonst in Ostdeutschland stattfindet. Aber ich glaube, es ist klar, was ich meine. Den anderen, die andere Situation, alles, was neben mir passiert, ebenfalls in den Blick zu nehmen. Damit muss ich mich nicht 24 Stunden auseinandersetzen. Aber dass ich es wahrgenommen habe und mindestens darüber nachgedacht habe, kann ich etwas machen oder könnten andere vielleicht doch etwas machen, das halte ich eben für wichtig.
Da geht es ja natürlich, also speziell bei dir, immer auch um ein enormes Interesse für Geschichte. Das wächst du auch mit deinen Büchern. Du hast über den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg geschrieben, über das Dritte Reich, über die Bundesrepublik, die DDR. Also es ist immer so dieses sich da der Geschichte stellen, um die Gegenwart zu verändern. So habe ich es zumindest gelesen. Also führt das immer auch zu einer Politisierung. Wie war das denn bei dir selbst? Du bist Jahrgang 1940, das heißt, du hast den Krieg als kleiner Junge erlebt. Du hast gerade schon von der Armut in der Nachkriegsjahre gesprochen. Gab es was, wo du gemerkt hast, so jetzt, das ist der Pfad, den ich verfolgen werde?
Das kam sehr viel später, Christine. Das war Anfang der 1960er Jahre, bin ich durch Zufall. Ich wollte eigentlich Tiefbauingenieur werden, weil mein Vater eben Bauarbeiter war. Die anderen, meine Brüder, sind zum Teil eben Maurer geworden und andere praktische Berufe. Und dann habe ich irgendwann gesagt, dann mache ich Tiefbau. Ich mache nicht Hochbau, sondern ich mache Tiefbau. Und hatte schon mich bei der Technischen Universität in Aachen eingeschrieben. Und dann habe ich einen Journalisten, Lokaljournalisten im Emsland kennengelernt. Und der hat mir ein Volontariat angeboten. Und im Emsland bin ich auf die Geschichte der 15 Emslandlager gestoßen. Konzentrationslager, Strafgefangenenlager und Kriegsgefangenenlager. Im Emsland sind etwa 20 bis 23.000 Menschen umgekommen. Also es war keine Mord-KZs, aber die sind verhungert, erschossen worden, ermordet worden. Und diese Geschichte des Emslandes, meines, wenn du so willst, meines Heimatlandes, ich komme aus dem Emsland, also aus einem kleinen Dorf, diese Geschichte hat mich interessiert. In unserem Heimatdorf gab es auch ein Lager, das Lager Redebroal. Und da habe ich gedacht, das musst du doch wissen, was da passiert ist. Und dann habe ich angefangen mit einem Kollegen, der zunächst als Volontär zu mir kam, Gerhard Kromschüller, später bei Pardon, beim Stern. Dann haben wir beide angefangen, über die Lager zu schreiben. Wir haben den Moorsoldaten, den ehemaligen Häftlingen, die überlebt hatten und Treffen machten, wir haben denen Gesicht und Stimme gegeben, indem wir in der Zeitung darüber berichtet haben. Und die Reaktion, Christine, war folgende: Was soll das denn? Das ist alles vorbei. Die Lager sind in Berlin geplant und durchgeführt worden und so weiter und so weiter. Niemand wollte davon etwas wissen. Was macht man als junger Mensch? Man sagt sich, wenn die so dagegen sind, und die waren eigentlich fast alle dagegen, dann wollen wir dafür sorgen, dass es bekannt wird. Und das haben wir beide, Gerhard Krumschröder und ich, das haben wir ich habe 6 Jahre durchgehalten, er ist nach 5 Jahren entlassen worden, ich nach 6 Jahren, war meine erste Entlassung in meinem Beruf als Journalist. Gott sei Dank, würde ich heute sagen, sonst hätte ich alle die vielen Sachen, die ich später machen konnte und machen wollte, dann vielleicht doch gar nicht gemacht. Und das ist die Basis meines Interesses für Geschichte und Geschichten, in denen es um Menschen geht. Also mit ihren, ja, mit ihren Erfahrungen, ihren Lebenserfahrungen. Ich habe mal versucht, als ich in Osteuropa Korrespondent war, und es war eben nach der Phase, wo die Öffnung dort war, da standen Menschen am Gartenzaun und ich konnte kein Russisch. Ich habe dann einmal versucht, noch Russisch zu lernen, da war ich auch schon über 60. Da ist nicht viel von entstanden, aber ich merkte, dass die Leute erzählen wollten. Und ich habe dann natürlich eine Kollegin, die Übersetzerin war von der Taz in Berlin, die hat dann übersetzt und die Leute wollten erzählen und die hatten Geschichten drauf. Wenn ich mir Zeit gehabt hätte, hätte ich damals schon entweder ein dickes Buch darüber alleine, Geschichten über die Geschichten der Menschen, die Transformationen, also die Umstellungen auf Kommunismus, dann Umstellung auf Kapitalismus und all das, was dort geschehen ist. Die Geschichten liegen brach und ich bin manchmal verzweifelt, wie wenig ich eigentlich davon realisieren kann. Und die Bücher, Christine, die du gerade erwähnt hast, das sind auch, wo sehr viele Porträts mit drin sind von Menschen, die mir, ich sage jetzt einfach mal als Reporter, als Journalist, fast über den Weg gelaufen sind. Die brauchte ich nicht lange zu suchen. Und Menschen, die mich zutiefst beeindruckt haben. Überlebende, die mit von Deutschen verfolgt, von Juden aus Weißrussland, Belarus und so weiter, mit denen ich dann später unterwegs war, die uns bewertet haben, die Taz-Kollegin und mich, die uns so bewertet haben in einem Maße, wo ich immer gedacht habe, wir sind doch die Nachbarn dieser Deutschen, die hier gewütet haben und die Leute umgebracht haben. Nein, sie waren Freunde. Das waren wunderbare Menschen, die auf uns zukamen und gesagt haben, ja, das ist so gewesen, wollen wir auch gar nicht verschweigen, aber heute seid ihr hier. Und ihr wart ja nicht diejenigen, die uns verfolgt haben, sondern das waren, okay, vielleicht euer Opa oder sonst jemand oder euer Vater. Also das waren eben so Erlebnisse, wo ich eben mein Interesse an Geschichte, was ich dann später in Asien fortgesetzt habe, indem ich fast jeden Schauplatz, jedenfalls diejenigen, die ich erreichen konnte, des Pazifischen Krieges selbst aufgesucht habe, dann Überlebende dort befragt habe. Ein Riesengeschenk für mich, muss ich sagen. Also du wirst es verstehen, Christine, wenn ich sage, ein großartiges Geschenk. Und manchmal habe ich gedacht, wenn ich da mit dem Mikrofon stand, du wirst dafür auch noch bezahlt, mein Lieber. Vergiss das bitte nicht. Du wirst dafür gut bezahlt, dass du jetzt mit dem Mikrofon dort stehen darfst und Menschen befragen darfst. Fand ich wunderbar.
Und wenn man dir so zuhört, dann ist da ja auch dieser, also erstens die Erfahrung, dass wenn Menschen sich begegnen, Versöhnung stattfinden kann. Und da ist auch so dieses unglaublich Ansteckende. Also alles, was ich von dir gelesen habe oder wann immer wir uns unterhalten haben, war immer dieses, ja, wie so ein unverbrüchlicher Glaube an die Menschheit, an das Gute, trotz allem. Also du hast ja nun wahrlich dir das andere angeschaut und auch sowas wie Vernunft, das teilt sich mit und ich kann dir gar nicht sagen, wie gut das tut. War das ein Grund für dich, speziell auch für ein junges Publikum zu schreiben?
Das war ein entscheidender Grund. Also ich wollte am Anfang nur für ein junges Publikum schreiben. Nicht nur, weil die damalige Lektorin Elisabeth Rabe von Ravensburger diejenige war, die mich dazu ermuntert hat. Sie hatte gehört, sie wohnte damals und lebte damals in Hamburg. Ich war damals beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg. Und sie hatte gemerkt, dass ich in meinen Sendungen, bei meinen Moderationen immer versucht habe, so ein zeithistorisches Thema, wenn irgendwo ein aktueller Bezug war, habe ich das in meine Sendung genommen. Das wusste auch die Redaktion, die Redaktionsassistentin Hermann, sagte sie, da gibt's eine Meldung hier von dpa, könnte für dich interessant sein. Und dann habe ich da versucht, eine Interviewperson dazu zu finden. Das junge Publikum hat mich von Anfang an interessiert und fasziniert. Das Buch, das kurze Leben der Sophie Scholl, was du freundlicherweise erwähnt hast, das stand in den Jugendbuchabteilungen der Buchhandlungen. Es stand aber eines Tages, zu meiner Überraschung, auch in den Erwachsenenabteilungen der Buchhandlungen und wurde dann auch zu einem Erwachsenenbuch. Es war eine Mutation, die gar nicht so in meiner Absicht lag, aber die jungen Menschen zu erreichen und dann mit ihnen darüber zu diskutieren. Und ich kann sagen, also ja, die 10. Klassen sind interessant, die 11. Klassen natürlich auch. Die haben aber natürlich schon eigene Lebenserwartungen und Erfahrungen. Aber die Jüngeren haben so offene Ohren und offene Augen. Das ist eine helle Freude, mit denen also Lesungen zu machen, mit denen einfach ins Gespräch zu kommen und dann Fragen, die so einfach und so klar noch sind, die noch nicht verbaut sind durch Erfahrungssätze und so weiter. Und das ist einfach ein Vergnügen. Also die Lesungen, die ich damals gemacht habe, manchmal 50 in einem Jahr, das klingt jetzt so selbstlobend, aber es war dann so, als ich dann in Japan war, musste ich in den Sommerferien, man kriegte einmal im Jahr den Rückflug nach Deutschland, habe ich dann die komprimierten Lesungen nachgeholt und das häufte sich dann manchmal, aber das waren Tage, die mich gar nicht so sehr belastet haben, war natürlich auch Arbeit, aber es war eben auch das Vergnügen mit Jugendlichen, mit Kindern, über andere Menschen zu reden, von denen man vielleicht auch etwas für die eigene Zukunft lernen kann.
Ja, ich erinnere mich auch, du warst zu einer Lesung an der Schule meines Sohnes am Kurt-Huber-Gymnasium in Gräfelfing und da weiß ich das auch und das war wahrlich kein einfaches Publikum, denn das waren Jugendliche, die alles haben, die auch erst mit so einer abwartenden Haltung mal gucken, was der hier abliefert.
Was hat er
und sogar
bieten,
die
ne?
hast du, ja genau, also wo mir natürlich, du ahnst es, der Hut hochgegangen ist. Aber das Verrückte war, sie haben sich dann, irgendwann hast du die geknackt und sie haben sich geöffnet und Fragen gestellt. Also das ist tatsächlich unvergessen. Jetzt hast du ja ein neues Buch geschrieben. Das ist ein ganz schmaler Band. Ich habe ihn letztes Mal bei Freigeistern vorgestellt. Entscheidet euch eine Flugschrift. bei Metropol erschienen für LeserInnen ab 16 Jahren. Erste Frage, was ist denn überhaupt eine Flugschrift?
Das ist ein etwas antiquarischer Begriff, der heute gar nicht mehr so üblich ist. Und ich war zunächst bei dem Begriff Streitschrift. Das war wieder Elisabeth Rabe, die gesagt hat, das ist so eine Mischung zwischen ja Appell und ja vielleicht ein Essay oder so etwas. Also so ein gedanklich durchdenkter Text mit irgendwelchen Erfahrungswerten. Und da sagte Elisabeth Rabe, die mich immer, das ist eine ganz alte Freundschaft aus den 70er Jahren. Und dann sagte sie, nenn das doch Flugschrift. Das ist doch so, das charakterisiert diese Schrift. Wenn ich jetzt sage, wirst du das verstehen, Christine, ich musste diese Schrift schreiben aufgrund dessen, worüber wir bisher gesprochen haben. Ich bin sehr viel mit einer Gruppe von Gegen Vergessen für Demokratie, mit der sogenannten AG Ost in Ostmitteldeutschland, so nenne ich es, unterwegs. Thüringen, Sachsen, jetzt verstärkt in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, wo im nächsten Jahr gewählt wird. Und was ich dort mitbekomme, auch an Gewaltbedrohung derjenigen, die etwas gegen Rechtsextremisten machen wollen, das hat mich dazu gezwungen, dass ich überlegt habe, was machst du jetzt mit dieser Erfahrung? Ich mache immer nach diesen Treffen, das ist so mein Job in dieser Gruppe, ich verfasse dann für die eigene interne Kommunikation einen kleinen Bericht, damit alle wissen, worüber haben wir eigentlich gesprochen. Das geht mir nach wie vor schnell von der Hand. Und dann habe ich mich gefragt, irgendwas musst du jetzt anders machen, als du es bisher machst. Überlege doch mal. Und dann bin ich auf den Gedanken gekommen, eine solche Schrift zu verfassen. Gebracht hat mich darauf Stefan Hessel, der große französische Diplomat und Resistancekämpfer, der zwei verschiedene Kassettes überlebt hat, zweimal geflohen ist oder sogar dreimal und dann nicht erschossen worden ist, weil die Deutschen gesagt haben, was ist das eigentlich für ein Typ? Der ist Franzose und spricht fließend Deutsch, den konnten sie nicht einordnen, haben dann gesagt, naja, den knallen wir jetzt noch nicht ab. Und der mit seinem, du hast das gerade erwähnt, Christine, mit seinem wirklichen, ja, unverbrüchlichen Optimismus. Ich habe ihn mal in Paris interviewt und habe ihn sozusagen die Gebrechen dieser Erde dann vorgetragen und habe ihn gefragt, woher nehmen Sie denn die Kraft, die Energie für Optimismus? Und dann sagte er, nahm er mich so zur Seite und sagte, wissen Sie, also ich bin ein paar Mal gerettet worden. Ich bin davongekommen. Ich habe überlebt. Warum sollte denn die Erde nicht auch davonkommen? Und da war ich sprachlos in dem Wahnsinn. Moment. Ja. Und da konnte ich nicht widersprechen. Hab gesagt, ja, vielleicht doch. Vielleicht überleben wir es ja doch. Überlebt es die Menschheit. All die Krisen und Konflikte, die wir da haben. Und das, Stefan Hessel war mein großes Vorbild. Er hat uns zu Hause besucht. Ich habe ihn immer wieder getroffen. Und wir haben dann sofort geredet. Er gehört zu den Menschen, die ich eben in diese Kategorie, ich sage jetzt einfach mal, besonders wertvoll einreihe. Und da gibt es einige davon, aber er gehört dazu. Und er hat mich ermutigt, eben diese Flugschrift zu schreiben. Und dann kam meine Tochter, als sie die erste Version sah, unsere Tochter Kira, und sagte zu mir, Papa, du musst den Leuten auch sagen, weshalb du diese Flugschrift schreibst. Du hast ja eigentlich eine Geschichte der Auseinandersetzung, auch mit gerade mit Rechtsextremismus oder mit Nicht-Wissen-Wollen und Verdrängen. Du musst sagen, weshalb du die Schrift machst. Und deswegen habe ich da auch eine relativ starke biografische Einfärbung eingebaut. Ich habe beschrieben, wie ich also die Kinder von Hiroshima erlebt habe im Friedensmuseum von Hiroshima, die reden wollten, aber nicht reden konnten und die ich dann doch irgendwie dazu bringen konnte, über Umwege zum Sprechen dann doch zu gelangen. Und das passt natürlich indirekt auch irgendwo zum Thema. Es geht nicht um, dass ich mich jetzt als Ego da präsentiere, sondern ich versuche, meine Erfahrungen in Bezug zu bringen zu dem, was heute ist und an der einen oder anderen Stelle zu sagen, wir können nicht nur reden, wir müssen reden, das tun wir jetzt gerade auch, wir müssen weiterreden, selbstverständlich, wir müssen aber über das Reden hinauskommen und etwas tun, ganz konkret tun. Und das ist das zweite Motiv eben gewesen, etwas tun und die Menschen, die zum Beispiel eben in Ostdeutschland schon seit Jahren sich unter großen Risiken sich einsetzen gegen Neonazis, gegen Rechtsextremisten, denen auch wieder ein Stück Motivation zurückzugeben. Wir haben Planungen für das nächste Frühjahr. Also wir, unsere Gruppe in Wittenberg zum Beispiel, in der Lutherstadt Wittenberg, Thesen zur Wahrung von Freiheit und Demokratie dort zu verkünden, eine größere Veranstaltung zu machen. Diese Veranstaltung soll der Motivation dienen, damit die Menschen weitermachen, durchhalten, weil wir die Auseinandersetzung ist nicht gewonnen. Im Gegenteil, Freiheit und Demokratie sind in akuter Gefahr.
Wie groß ist die Gefährdung der Demokratie?
Ich sage jetzt einen Satz, der auch in meiner Flugschrift steht und den ich für angemessen und für richtig halte. Unser parlamentarisches System, unsere Freiheit und unsere Demokratie, so unvollkommen sie in der Praxis ist, steht am Abgrund. Die ist akut gefährdet, wenn im nächsten Jahr in einem der schon erwähnten beiden ostdeutschen Bundesländer, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, wenn dort nur in einem Bundesland, es besteht die Gefahr, dass es in beiden geschieht, die AfD so viel Stimmen bekommt und die kleinen Parteien nicht in die Parlamente kommen, dann beginnt eine Phase, wo unsere Demokratie auf der schiefen Ebene steht. Dann haben sie etwas gewonnen, dann werden sofort die Mittel für die Landeszentralen für politische Bildung gekürzt. Dann werden sofort die Mittel für die Akteure der Zivilgesellschaft gekürzt. Da wird die Bildung umgebaut. Dann wird Großdeutschland wieder in den Schulen eine Rolle spielen. Das alles findet statt und sie werden lernen und sie lernen jetzt schon von dem, was gerade in den USA unter diesen Gangsterpräsidenten Trump geschieht, wo die Demokratie, die amerikanische Demokratie, die uns nach dem Zweiten Weltkrieg die Demokratie in unserem Land, in der Bundesrepublik Deutschland, geschenkt hat, wo die Demokratie mit einem atemberaubenden Tempo abgebaut wird. Und dagegen müssen wir was tun. Und das ist der Versuch auch mit dieser Streitschrift. Also die Lage ist, wie Konrad Adenauer früher in einer ganz anderen Situation sagte, die Lage ist ernst, da meinte er den Kommunismus damit. Darum geht es heute nicht, sondern es geht darum, dass wir, was wir an Freiheit und Demokratie haben, dass wir dieses bewahren und nach Möglichkeit, dass diese Demokratie aus der Defensive herauskommt. Und deswegen sage ich, AfD minus 5% heißt also 5% weniger im Vergleich zu den letzten Landtagswahlen. Dann haben wir eine andere Situation, dann gewinnt die Demokratie wieder Oberhand.
Wie zuversichtlich bist du denn, dass das klappen kann? Also du nennst ganz konkrete Beispiele, hat mich sehr beeindruckt, weil ich so dachte, stimmt, das kann man machen. Also zum Beispiel Ankerpersonen, Menschen, die man ansprechen kann, Menschen, die sich um die anderen kümmern, die helfen und so weiter, damit der Zulauf zur AfD nicht immer größer wird, die da ja offensichtlich in eine Lücke stoßen. Aber bist du zuversichtlich, dass das klappen kann?
Nein, ich kann diese Frage nicht positiv beantworten. Ich kann nur sagen, wir müssen es versuchen aufzuhalten. Also das ist so meine Wahrnehmung. Also zuversichtlich bin ich nicht, sondern da halte ich mich auch ein Stück weit an Stefan Essel, dass ich sage, wenn wir aufgeben, räumen wir doch der AfD, den Neonazis, den Rechtsextremisten, die nur auf diesen einen Wahlsieg warten, den ersten Wahlsieg in einem Bundesland, räumen wir schon jetzt das Feld. Das dürfen wir doch gar nicht machen. Das dürfen wir nicht machen wegen der Freiheitskämpfer, über die ich selber geschrieben habe, über die Menschen, die heute in Ländern wie Iran oder sonst wo in den Gefängnissen sitzen, dort gefoltert werden, dort ermordet werden. Das dürfen wir doch gar nicht machen. Wir dürfen uns nicht so verhalten, als wäre das schon gelaufen. Wir müssen der AfD die Siegesgewissheit nehmen. Das ist das erste Ziel. Wir müssen dafür sorgen, dass die nicht das kampflos kriegen. Und wir müssen es versuchen bis zur letzten Minute. Und über diese letzte Minute, wenn der Tag X dann tatsächlich passieren sollte, brauchen wir auch eine Strategie für den Tag nach dem Tag X. Heißt, wir müssen überlegen, wie soll es dann weitergehen? Was machen wir? Und da kommen ganz bestimmte Dinge auf Zivilgesellschaften zu, auch gerade auf junge Menschen, die für ihre Zukunft wie bei den Renten jetzt gerade, wo viele junge Menschen Sorgen haben um ihre Zukunft. Aber bei Demokratie geht es um das Ganze und dass eben junge Menschen dann auf die Straße gehen oder dann gegen diese Regierung opponieren und so weiter. Dass wir einfach zeigen, die Zivilgesellschaft ist stark. Wir sind viele, wir sind nicht die Minderheit, sondern wir sind die Mehrheit. Und das zeigen wir dann diesen hoffentlich nie amtierenden Machthabern.
Also dahinter steht ja, glaube ich, ein Glaube an die Vernunft. Also du setzt diesen ganzen Irrsinn, dem Rechtsruck, setzt du immer wieder die Vernunft und die Menschlichkeit entgegen. Wenn du jetzt, wie gesagt, das Buch ist für LeserInnen ab 16 Jahren, wenn du mit oder vor Jugendlichen sprichst und liest, wie reagieren die denn darauf?
Mit Jugendlichen explizit habe ich bisher, das Buch ist ja noch nicht so lange auf dem Markt, noch nicht so geredet, aber ich habe vor Erwachsenen geredet und da waren Jugendliche dabei, mit denen ich auch anschließend gesprochen habe. Ich habe zum Beispiel im vergangenen Jahr versucht, mit Jugendlichen an einer Brennpunktschule über Nationalsozialismus ins Gespräch zu kommen. Da schildere ich auch eine Episode in diesem Buch, in der Flugschrift. Man kann mit den Jugendlichen eine Gesprächsebene finden. Also da kommen mir meine Erfahrungen mit den Lesungen, die ich früher in Schulen gemacht habe, zugute. Das heißt also, ich versuche, eine Ebene zu finden, wo wir miteinander kommunizieren können, auch wenn man ganz unterschiedlicher Meinung sind. Und da geht es darum, dass wir erstmal uns gegenseitig zuhören. Diese Fähigkeit zum Zuhören, die geht ja zum Teil auch verloren. Da fängt dann, irgendjemand sagt etwas völlig Idiotisches, eine Verschwörungstheorie oder ich halte die alle für kriminell und korrupt und so weiter und so weiter. Vielleicht ist es richtig, es gibt ja eine Methode, die auch in der Flugschrift beschrieben wird, eine Methode, die heißt Reaktanz, die Menschen erstmal ausreden zu lassen und dann doch versuchen, mit bestimmten rhetorischen Überlegungen diese Menschen zum Nachdenken zu bringen. Ist das, was Sie gerade gesagt haben, was Sie auch aus einer emotionalen Verfasstheit gesagt haben, ist das denn, wie kann das denn sein und wie kann man das umkehren? Also man würde vielleicht heute sagen, dialektisch umkehren zu einer vernunftbezogenen Betrachtung der Gegenwart und der Dinge, die dann da zur Sprache gekommen sind. Und diese Art der veränderten Kommunikation, ich glaube, die müssen wir alle nochmal richtig lernen. Veränderte Kommunikation heißt, und du bist auch eine Journalistin, Christine, so kenne ich dich, dorthin gehen, erstmal, wo diese Menschen sind, dann eben gucken, erstmal die Informationen sammeln. Was ist da eigentlich los? Was treibt die Leute um? Ist das, weil da keine ärztliche Versorgung ist oder weil es keinen Supermarkt gibt? Das sind ja dann alles praktische Probleme, über die man auch vielleicht reden kann, vielleicht auch mit Lösungsansätzen reden kann oder sagen kann, okay, da müssen wir mal gucken. Kann man in diesem Ort einen Tante-Emma-Laden einrichten oder kann man eine Dorf-App einrichten, damit die alten, einsamen Menschen eben auch untereinander lernen, untereinander zu kommunizieren? Also da haben wir als Gruppe, als AG Ost auch ganz viele Dinge entwickelt, die eben gemacht werden können. Sie müssen aber gemacht werden. Wir haben so große Apparate. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde darüber reden, welche Möglichkeiten wir alle haben. Landeszentrale für politische Bildung. In den ostdeutschen Bundesländern gibt es die Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Das sind richtige Behörden. Dann gibt es also Museen, Gedenkstätten und so weiter. Wenn da eine Vernetzung stattfindet mit dem Ziel, wir haben jetzt mal eine große Aufgabe. Wir machen alles weiter, was wir bisher machen, aber wir haben eine große Aufgabe. Wir wollen unsere Demokratie über diese Klippe hinwegbringen. Wir wollen unsere Demokratie retten. Das könnte innerhalb weniger Monate passieren, wenn nicht jede Institution auf dem bisherigen Level bestehen bliebe und das andere tun würde, was eben notwendig ist, um die Demokratie dann aus der Defensive herauszubringen.
Wenn die Netzwerke da sind, wenn es die Institutionen, die Behörden gibt, warum passiert das denn nicht längst oder ist bislang nicht passiert? Wie ist das zu erklären?
Weil wir alle verlernt haben, über unseren Tellerrand zu gucken. Ich war ja viele Jahre beim Norddeutschen Rundfunk und irgendwann habe ich verstanden, später war ich bei Radio Bremen, von wo aus ich jetzt spreche, dann auch in der Leitung der Sendeanstalt, also Programmdirektor Hörfunk, also für die 4 Radioprogramme zuständig. Diese Apparate entwickeln jeweils Binnenklimata, benenne ich das einfach mal. Da laufen die Redaktionskonferenzen so ab, wie sie immer abgelaufen sind. Also da sitzt da vorne jemand und sagt, ja, was haben wir denn heute? Was sagt die dpa-Vorschau? Und dann wird überlegt, welche Themen machen wir das? Als ich dann zu Radio Bremen kam, und dann hatte ich natürlich meinen Rucksack mit den vielen internationalen Erfahrungen, die ich gesammelt hatte. Und dann habe ich gelegentlich gesagt, könnte man nicht da mal hingucken? Da ist auch eine ganz interessante Entwicklung in Algerien, in der Westsahara. Und wir haben doch einen Korrespondenten, der ARD, der freut sich wahrscheinlich, wenn er überhaupt mal wieder einen Bericht loswerden darf. Und der sollte angerufen werden. Das könnte Radio Bremen doch jetzt machen oder die politische Redaktion. Naja, da haben die erstmal geguckt und haben gesagt, der weiß sowieso immer alles besser, dieser Kerl. Also ich meine damit, diese Apparate sind alle gewachsen. Da liegt natürlich auch ein Stück Wohlbefinden drin, dass es so ist, wie man weiß. Morgen ist es wieder so ähnlich. Aber ich glaube, genau da müssen wir an die Stellschrauben rankommen und sagen, wir können nicht einfach so weitermachen. Wir können auch nicht immer von allen anderen verlangen, dass sie sich ändern sollen. Wir selbst müssen uns auch ändern. Wir selbst müssen einfach diesen Kraftakt mit uns machen und bestimmte Gewohnheiten vielleicht dann doch sein lassen. Ich denke manchmal, die Lernfähigkeit von uns Menschen ist leider sehr begrenzt. Also an einer Stelle versuche ich festzuhalten, im vergangenen Jahrhundert haben 2 Weltkriege stattgefunden. Im vergangenen Jahrhundert hat es in Deutschland 2 Diktaturen gegeben. Wir sind heute dabei, die Lebensgrundlagen für diesen Globus, also die COP in Belém in Brasilien ist gerade zu Ende gegangen mit einem skandalösen Ergebnis, wo die Staaten Saudi-Arabien, Vereinigte Staaten von Amerika und andere Länder, Indien leider mit dabei, gesagt haben, nein, wir brauchen Öl und Gas und das muss weitergehen. Wir sind dabei, die Lebensgrundlagen der Menschheit zu zerstören. Wir haben vielleicht noch 40, 50 Jahre, das kann sein, aber unsere Lernfähigkeit hat äußerst gelitten und insofern gilt der Appell eben daran, dass wir begreifen müssen, was kann man aus der Vergangenheit lernen, was kann Sophie Scholl, was kann Katober und Jes van Beek, was können die uns heute sagen, mit den schönen Sätzen, die sie zur Natur geschrieben haben, gelten diese Sätze immer noch, daraus gewissermaßen die Energie beziehen, etwas zu tun und ob das gelingt, du hast mich vorhin gefragt, woher nimmst du die Zuversicht? Ob das gelingt, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich meine eigentlich zu wissen, dass es viele gibt, die etwas machen wollen, die etwas tun wollen, nicht nur reden wollen. Und diese Zuversicht oder diese Einsicht oder diese Kenntnis treibt mich ein Stück weit an. Und solange das von der Energie und der mentalen Verfassung her geht, mache ich das weiter.
Ja, und für uns alle kommt, entscheidet euch eine Flugschrift genau im richtigen Moment. Du wirst uns eine Passage daraus vorlesen.
Ich lese jetzt ein Kapitel aus der Flugschrift, entscheidet euch. Ich hatte eigens darum gebeten, an einer Brennpunktschule in Ostthüringen Anfang November 2024 lesen zu dürfen. Für meinen Bericht über diesen Auftritt und über diesen Aufenthalt habe ich die Überschrift Schulstunden im Altenburger Land gewählt. Bei der Vorbereitung der Lesereise hatte ich darum gebeten, auch eine Brennpunktschule, wie gerade erwähnt, besuchen zu dürfen. Und zwar wollte ich wissen, ob es möglich ist, mit Heranwachsenden aus schwierigen sozialen Verhältnissen in ein Gespräch zu kommen. Bevor ich die 10. Klasse der Gemeinschaftsschule am Stadtrand von Altenburg betrat, hatte die Sozialpädagogin der Schule mich darauf aufmerksam gemacht, dass ein erheblicher Teil der Schülerinnen und Schüler mit der AfD sympathisiere. Zitat, die plappern das nach, was die Eltern zu Hause von sich geben. Da könne schnell, so fügte sie hinzu, Widerspruch aufkommen. Entsprechend vorgewarnt entschloss ich mich, das Thema Rechtsextremismus und Demokratiegefährdung von Beginn an offensiv anzugehen, um zu sehen, was passiert. Ich beschrieb die Auswirkungen der Wahl von Donald Trump, die gerade passiert war, zum künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Auswirkungen auf Europa und Deutschland. Ich analysierte die Wahlerfolge der AfD bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen und in Brandenburg und betonte, was alles auf dem Spiel stehen würde, wenn dieser Vormarsch der Rechtsextremisten nicht gestoppt werde. Die Schülerinnen und Schüler reagierten überrascht. Damit hatten sie nicht gerechnet und es gab einen Grad der Aufmerksamkeit, den ich mir gewünscht hatte. Der Übergang zu Themen, zum Beispiel Journalismus in Zeiten der Fake News, also der bewussten Falschnachrichten, aber auch zum Widerstand im Dritten Reich, verlief mühelos, war also keine Hürde mehr. Gegen Ende der beiden Schulstunden habe ich über die Freundschaft zwischen der Studentin Sophie Scholl und dem Offizier der Wehrmacht Fritz Hartnagel gesprochen und zum Schluss aus dem Buch »Hoffentlich schreibst du dich bald, Sophie Scholl und Fritz Hartnagel, Ravensburg 2006« erschienen, den Abschnitt über die Hinrichtung der Widerstandskämpferin vorgelesen, was sichtlich Betroffenheit auslöste. Die Lesung endete mit spontanem Beifall der Schülerinnen und Schüler. Ein Jugendlicher kam anschließend zu mir, entschuldigte sich, dass er während meines Vortrages den Kopf auf die Schulbank gelegt habe. Es gehe ihm heute nicht gut, sagte er, aber er wolle sich bedanken. Einige Tage später erfuhr ich per Mail von der Sozialpädagogin, ein anderer Schüler habe sich das Hörbuch über das kurze Leben der Sophie Scholl aus dem Internet heruntergeladen und mit Interesse bis zum Ende angehört.
Großartig. Und vor allen Dingen, was es ausmacht, wenn ein Mensch wie du da hingeht. Du kannst aber eben leider nicht überall hingehen.
Nein, man darf das auch nicht hochrechnen, nicht, dass es diesmal geklappt hat, nicht? Also die Vorwarnung der Sozialpädagogin, also wissen ein Drittel oder ein Viertel, so hatte sie das eingeschätzt, sind also AfD-affin, wie man so sagt, und da müssen sie aufpassen, da kann also Gegenreaktion kommen. Ja, hätte auch kommen können, natürlich. Mhm. Das kann beim nächsten Mal ganz anders sein. Ich werde im Frühjahr eine weitere Lesung machen, wiederum in diesem Landkreis in Ostthüringen. Da habe ich also zwei Freunde, die diese Lesungen vorbereiten. Ich werde mit dem Oberbürgermeister von Altenburg, das ist die Kreisstadt für den Landkreis Altenburger Land, werde ich eine öffentliche Veranstaltung wahrscheinlich machen. Der gehörte eben zu einer Expertengruppe, die eben die Initiative für einen handlungsfähigen Staat erarbeitet hat. Ich kann da anknüpfen, wie auch die anderen Gruppenmitglieder, also die der AG Ost, mit der wir unterwegs sind. Wir versuchen, bis zum nächsten Jahr, bis zum Wahljahr etwas zu bewegen, so oder so. Und irgendwas wird passieren. Und da bin ich schon zuversichtlich, dass wir was auf die Beine stellen können. Und ein Ereignis stelle ich mir so vor, das ist wie in Wittenberg mit den Thesen. Also da erinnern wir natürlich an die Luther-Thesen. Thesen zur Rettung der Demokratie. Also ich habe 17 Thesen aus meiner Flugschiff rausgenommen und die werden dann von Sprecherinnen und Sprechern der Initiativen vor Ort aus Ostdeutschland, vielleicht auch aus Westdeutschland, einzeln vorgelesen. So stelle ich mir das vor. Und daraus machen wir dann eine richtige Veranstaltung. Igor Levit spielt vielleicht Bach oder auch eine Rappergruppe. Da machen wir einen halben Tag in Wittenberg und die Tagesschau und heute Journal muss darüber berichten. Aber das muss wirklich ein Knaller werden. Das muss ein Ereignis werden, was eben dann auch die Zaghaften oder diejenigen, die du vorhin auch zitiert hast, Christine, die gesagt haben, ja, wir warten wir doch jetzt mal ab, ob die AfD überhaupt in die Macht kommt und dann sehen wir weiter, nicht? Mhm. Dann ist es vielleicht zu spät. Also das ist so meine Wahrnehmung. Mhm. Und wir wollen also eine bestimmte Klientel damit erreichen. Und dann das Zweite ist eben, diese neuen Kommunikationswege zu gehen, die ich auch zum Teil in der Flugschrift beschrieben habe, nicht? Also anders mit den Leuten umgehen. Ihnen das, wie man denn so schön in Norddeutschland sagt, ihnen auch das Wort gönnen. Ja. Einfach, sie können einfach mal reden und das sagen, was sie auf dem Herzen haben. wir haben ein Riesenpotenzial, unsere Probleme zu lösen. Also da fange ich fast an, ein bisschen optimistisch zu werden. Aber das muss genutzt werden. Das bedarf der Organisation, der Ansprache, vernetzen, verbinden, zusammengehen. Jetzt sage ich nochmal so einen Satz. Wir haben alle das Gen der Mitmenschlichkeit in uns. Wir haben alle das Gen des zusammen etwas tun, Gemeinschaft mit uns.
Aber der Bedarf ist ja da, also daraus könnte man ja dann ableiten, aber wenn doch der Bedarf da ist, dann müsste es doch ein einfaches sein oder nicht ganz unmöglich, die Menschen auch wirklich zusammenzubringen. Und zwar nicht unter den rechten Fahnen, sondern eben in einer Gemeinschaft, die auf Menschlichkeit setzt und nicht auf Menschenverachtung.
Genau. Das ist der Punkt. Ja. Das ist exakt der Punkt, wo wir, das ist die Stellschraube, kann man auch sagen, wo wir dann drehen müssen. Und das muss uns gelingen. Aber wir stecken alle auch in unseren Gewohnheiten. Das dürfen wir nicht verkennen. Und die Gewohnheiten haben ja auch Schutzfunktionen.
Und man ist mit so viel, also wenn ich jetzt mal von unseren privilegierten Situationen absehe, mit so viel mit Alltag und Durchkommen beschäftigt. Es ist kompliziert. Aber ich finde jetzt, wie wir davon geredet haben, es war immer dieses, darin liegt so eine Chance, also jenseits dieser Wahl.
Dieser Punkt, den du gerade genannt hast, der ist natürlich besonders wichtig. Die schlichte Frage, dass viele Menschen heute auch überfordert sind mit dem, was ihr Alltag ihnen abverlangt, aber auch überfordert mit dem, was täglich auf uns reinregnet.
Ja.
Also manchmal kann ich auch die Nachrichten, auch ich als politischer Mensch, und vielleicht geht es dir ja auch so, ich kann die Nachrichten manchmal gar nicht mehr ertragen. Und da schwindet wieder mein Optimismus, ne?
Wir bewahren ihn. Danke dir von ganzem, ganzem Herzen.
Also ich danke dir für dein großes Engagement und deine schönen Fragepunkte und uns freigeistern, dass man einfach auch mal ein bisschen ausholen kann.
Bis ganz bald und vielen, vielen Dank.
Bis bald.
Ja.
Ne? Ja.
Tschüss.
Tschüss, Christine.
Tschüss. Das war's für heute. Das war die 115. Freigeistern-Folge. Das war Entscheidungsgeistern. Das Gespräch mit dem Journalisten und Autor Hermann Finke. Es möge euch ermutigen, trotz allem, und dabei helfen zu verstehen und selbst etwas zu tun. Ich danke jedenfalls einmal mehr von ganzem Herzen. Und wie immer danke ich euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, sowie alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und wenn ihr uns bei Instagram folgt, freuen wir uns. Wir hören uns am nächsten Freigeistern-Donnerstag wieder am 11. Dezember, dann schon mit der letzten Folge in diesem Jahr, mit einem weiteren Lesen und Lesen lassen. Und das wird voller Buchtipp sein für unter den Weihnachtsbaum, für die Weihnachtsferien, für die langen dunklen Winternächte und natürlich als Weihnachtsgeschenke. Startet gut in den Advent und genießt möglichst viel stade Zeit. Tschüss!